Der Wecker klingelt und ich schalte ihn aus und schaue auf die Uhr. Und ich weiß, dass ich jetzt eigentlich aufstehen sollte. Ich weiß auch, dass es vielleicht knapp wird und ich vielleicht sogar zu spät komme, wenn ich jetzt die Bettdecke nett geluft kriege. Aber es ist doch so schön warm und so gemütlich und ich habe eigentlich auch noch gar nicht richtig fertig geschlafen, sagt da irgendwas in mir. Und dann drehe ich mich nochmal um. Manche von euch wissen, dass es durchaus zu mir passt. Aber ich weiß auch, dass ich nicht der Einzige bin, zu dem das passt. So ist es manchmal. Andere Geschichte. Er weiß ganz genau, dass er eigentlich aufpassen muss. Ein Glas Wein und vielleicht geht's wieder von vorne los. Alles könnte umsonst gewesen sein, aber wenn die anderen so nett beieinander sind und ein Glas Wein trinken, wäre es doch blöd, wenn er nicht wenigstens ein bisschen dabei sein könnte. Und außerdem schimmert doch der Wein so herrlich rot und riecht so blumlich und es ist doch nur ein Glas und dann setzt er es an. Oder es ist ein heikler Moment und sie weiß es. Sie spürt die Spannung in der Luft. Sie spürt, wie es knistert zwischen ihm und ihr. Sie weiß genau, dass es riskant sein kann, wenn sie beide allein in einem Raum sind. Er ist ja eigentlich nur ein Kollege. Aber wenn sie sich begegnen, dann fühlt sie das, was sie damals als Teenager gefühlt hat, als sie zum ersten Mal richtig verliebt war. Das, was sie in ihrer Ehe schon lange nicht mehr erlebt. Und es tut ihr gut. Und natürlich denkt sie an ihren Mann und an ihre Kinder und natürlich denkt sie an das Versprechen, das sie ihm gegeben hat. Aber der Kollege sieht halt schon echt gut aus. Und ihr Herr Ehegatte hat ja auch seit Jahren sich eigentlich schon nicht mehr so richtig um sie bemüht. Jedenfalls nicht ihr das Gefühl gegeben, dass sie begehrt ist, so wie der es jetzt tut. Ist schon nicht irgendwie dann Mitschuld, wenn es passiert, sagt eine Stimme in ihr. Und dann sucht sie die Nähe des Kollegen und lässt es einfach drauf ankommen. Das waren nur drei Geschichten und ich könnte noch ganz viele andere Geschichten erzählen, die ganz ähnlich laufen. Ich könnte erzählen von dem Teenie, der eigentlich ganz genau weiß, dass es nicht gut für ihn ist, wenn er den ganzen Tag nur Computerspiele zockt und am Handy ist. Weiß er eigentlich ganz genau und trotzdem schaltet er es immer wieder an. Oder ich könnte erzählen von dem Kind, das weiß ganz genau, dass das Spielzeug den anderen Kindern gehört. Und trotzdem gibt es das nicht her. Oder ich könnte erzählen von dem Vater, der sich eigentlich fest vorgenommen hat, dass er mehr Zeit für seine Familie nimmt und den Beruf weniger macht. Und dann hat er sich doch wieder überreden lassen, dass er Überstunden macht. Oder ich könnte erzählen von der Mutter, die eigentlich ganz genau weiß, dass es nicht gut ist für ihr Kind, wenn sie laut wird und ihr Kind anschreit, aber dann ist es halt doch wieder passiert. Ich könnte erzählen von dem Christen, der sich eigentlich vorgenommen hat, feste Bibellesezeiten in seinen Alltag einzubauen, Zeiten mit Gott. Und dann war doch anderes wieder wichtiger. Ich könnte erzählen von den Menschen unserer Zeit, von denen eigentlich jeder Einzelne genau weiß, dass jeder was dazu beitragen muss, dass wir mit dieser Schöpfung verantwortungsvoll und nachhaltig umgehen. Dass es, wenn wir mit unserem Energieverbrauch weiterleben, so nicht weitergehen kann und trotzdem tun wir es. Es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo wir an diese Frage stoßen, warum tue ich eigentlich, was ich gar nicht will? Warum tue ich das, wovon ich vielleicht sogar weiß, dass es mir schadet oder anderen sogar schadet? Oder wenn man die Frage umdreht, warum tue ich nicht, was eigentlich gut für uns wäre oder was richtig wäre? Warum passt es nicht zusammen mit dem, was ich will und was ich tue? Das ist eine ganz menschliche Frage und auch gar keine neue Frage, die hat sich der Paulus nämlich damals auch schon gestellt, und zwar in Bezug auf sein Christsein. Und er hat an die Römer davon geschrieben, im Römer Kapitel 7, Vers 14 bis 25 ist es unser Predigttext, wo genau eigentlich diese Frage das Zentrum ist. Ist ein ziemlich langer Text und der Paulus, der wiederholt sich da auch x-mal, aber ich lese euch trotzdem den ganzen Text vor, dass ihr das mal merkt, wie ihn das so umtreibt. Das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt, das wissen wir genau. Ich aber bin nur ein Mensch und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann stimme ich Gottes Gesetz zu und erkenne an, dass es gut ist. Das bedeutet aber, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung, das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu, dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft genau gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Paulus schreibt über diese eine Frage, ich will was und tue was anders. Und das ist sein Problem. Er hat ein Problem mit sich selber. Der Paulus, der den Gemeinden sonst auch sagt, nehmt mich als Vorbild, gell, guckt euch bei mir ab, wie man Glauben lebt. Das schreibt er nämlich in anderen Briefen. Der schreibt an die Römer dieses Ding, dass er selber nicht versteht, warum er nicht das tut, was er eigentlich will. Er ist in so einem inneren Zwiespalt irgendwie. Er weiß ja, was richtig und was gut ist und tut trotzdem das, was sündig und was falsch ist. Das passt eigentlich nicht zusammen. Und vielleicht kennen Sie das auch, wenn es so ein bisschen auseinandergeht, das, was ich will und das, was ich tue, dann merkt man, das passt nicht zusammen. Das ist wie so ein, man ist irgendwie wie innerlich zerrissen. Das passt vor allem nicht mit dem zusammen, was Gott von einem erwartet. Bei Paulus passt es nicht mit dem zusammen, was er von sich selber erwartet. Wenn jemand Christ wird und wenn jemand begriffen hat, wie man sich als Christ verhalten soll, wenn man sich Jesus als Vorbild nimmt, wie er Nächstenliebe gelebt hat, wie er Menschen begegnet, wie er sich Zeit für Gott genommen hat, dann weiß man ja eigentlich, was man will und was einem guttun würde. Und trotzdem tut man es oft nicht. Sogar so ein Vorbild wie Paulus. Ich finde es schon irgendwie fast schon erschreckend, wie fast schon resigniert der Paulus da klingt. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Ich will eigentlich das Gute tun und tue das Schlechte. Ja, das ist offensichtlich eine Herausforderung für uns, dass man eins will und das andere tut, dass sich das nicht immer deckt wollen und tun. Da ist Paulus nicht alleine. Schon wenn wir in der Bibel uns umschauen, ist er nicht alleine. Brauchen wir uns nur erinnern an den Petrus, nachdem der zum dritten Mal gesagt hat in dieser Nacht, ich kenne Jesus nicht. Und dann kräht der Hahn und dann wird ihm das bewusst. Da ist er von sich selber enttäuscht, weil es genau das gleiche Problem bei ihm auch ist. Er wollte ja Jesus beistehen, er wollte sich zu ihm bekennen und tut es aber nicht. Und wenn ich an mich selber denke, dann finde ich das in meinem Leben ja auch. Oder wenn wir an unsere Zeit denken, wie Christen heute leben, dann kann man sich diese Frage schon stellen. Wie kann es denn sein, dass es so viel Missbrauch gibt, gerade ausgerechnet in kirchlichen Einrichtungen? Man will ja eigentlich Glauben leben und offensichtlich tut man was ganz anderes. Oder wenn man an unsere Gemeinde denkt, wir wollen doch eine offene Gemeinde sein, wir wollen einladend sein, warum gibt es dann so viele, die sich immer noch ausgeschlossen fühlen von unserer Gemeinde? Was tun wir denn anders, als dass wir es wollen? Und irgendwann wird diese Frage dann auch ganz persönlich. Das ist zwangsläufig so. Spätestens dann, wenn man im Gebet in Buße tut oder wenn man von anderen gesagt bekommt, was man falsch gemacht hat, dann kommt man zu der genau der Frage, warum tue ich denn nicht, was ich doch will? Bin ich als Christ ein Heuchler, wenn ich das nicht umgesetzt bekomme, was ich eigentlich verstanden habe? So könnte man die Frage ja auch stellen. Und manche werfen uns das ja genau vor. Das hört man immer mal wieder. Ihr Christen, ihr seid ja offensichtlich auch nicht besser als alle anderen. Wenn ich Christen angucke oder uns, dann muss ich sagen, das ist nicht ganz falsch. Wir sind tatsächlich nicht in allem besser wie andere. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht fehlerlos. Wir leben auch nicht in einer vollkommenen Welt. Wir leben eben in einer sündhaften Welt. Und da wird man auch, wenn man sich für Jesus entscheidet, nicht auf Knopfdruck auf einmal ein perfekter Mensch. Wäre ja schön, wenn es so wäre. Ist aber leider nicht so. War bei Paulus schon nicht so. Die Frage ist aber, wie wir damit umgehen. Was machen wir damit, wenn in unserem Leben Wollen und Tun nicht zusammenpassen? Und jetzt ist ganz entscheidend, was der Paulus schreibt. Denn er kennt es ja. Er kennt es sogar von seiner Zeit, bevor er selber Christ geworden ist. Da war er ein Pharisäer. Der hat sich darum bemüht, dass er das Gesetz Gottes hält. Das, was in der Tora aufgeschrieben war, das wollen die Pharisäer halten. Das war ihre Aufgabe. Das war ihr religiöses Ziel. Und daran sind sie immer wieder gescheitert. Alle zusammen. Es gab aber was, um mit diesem Scheitern umzugehen, nämlich man konnte in den Tempel gehen, man konnte ein Opfer bringen, man konnte Sühne leisten. Man konnte was tun, um mit Gott wieder in Ordnung zu kommen. Das war sein Weg als Pharisäer, das hat er getan. Immer wenn er an diesem Katalog, was er wollen muss und tun muss, gescheitert ist, dann konnte er in den Tempel gehen und Sühne leisten. Jetzt können wir sagen, naja, wir sind heute ja keine Juden und keine Pharisäer, so wie es der Paulus war, wir sind ja Christen, deshalb lassen wir doch diese ganze Sache mit Tora und dem alttestamentlichen Gesetz und Opfer und so weiter alles hinter uns, das gehört alles zum alten Bund vor Jesus. Das Gesetz zeigt uns sowieso nur, wie schlecht und wie fehlerhaft wir sind als Christen, brauchen wir das nicht mehr, schaffen wir einfach ab. Es gibt heutzutage viele, die leben ihr Christsein so. Die sagen, diesen Anspruch von Gott, den lasse ich mal schön weg. Ich nehme das im Glauben mit, was mir gut tut. Das, was mir Kraft gibt, was mir Freude macht, das nehme ich mit im Glauben. Aber da, wo es dann anstrengend wird, da, wo Gott was von mir will, da bezeichnen wir das dann schnell als überholt. Dann hört man ganz gern so Sätze wie, das kann man doch heute im 21. Jahrhundert nicht mehr so sehen, Herr Pfarrer. Oder, das war doch ganz anders gemeint in der Bibel. Und dann wird Glaube natürlich angenehm, weil dann Sünde überhaupt keine Rolle mehr spielt, kann sie gar nicht mehr. Man weiß gar nichts mehr davon. Deshalb wird auch der Paulus im Römerbrief so vehement und sagt, so dürfen wir es nicht machen. Wir können nicht einfach den Anspruch Gottes an uns streichen. Ganz am Anfang von unserem Text hat er gesagt, das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt. Es hat einen Sinn. Er beschreibt vor unserem Text in Römer 7 ganz ausführlich, was passiert, wenn man das Gesetz ausblendet, nämlich genau das, dass man sich selber nicht mehr als Sünder erkennt, weil es dir keiner mehr zeigt. Das Gesetz Gottes ist aber genau dazu da. Das soll uns zeigen, an welchen Stellen im Leben wir in Sünde leben. Das ist was Gutes, wenn es ans Licht kommt. Das ist nur ehrlich, wenn wir das auch anschauen. Also abschaffen geht nicht. Das löst unser Problem nicht. Aber was machen wir dann? Paulus hat damals als strenger Pharisäer, wenn er nach dem Opfern aus dem Tempel wieder rausgegangen ist und sich wieder darum bemüht hat, das Gesetz einzuhalten, dann hat er sich als guter Pharisäer einfach noch mehr angestrengt. Es gab damals welche unter den Pharisäern, die haben sich dann selber einfach das Gesetz noch strenger gemacht, weil wenn man das Strengere dann versucht zu schaffen, dann schafft man vielleicht wenigstens das, was man eigentlich halten sollte. Das Gesetz ist immer strenger ausgelegt worden, man hat sich immer mehr angestrengt. Disziplin ist das Stichwort. Das ist uns Deutschen ja auch nicht fremd, wir nennen das manchmal auch eine Tugend, die scheinbar ganz gut zu uns passt oder typisch ist, diszipliniert zu sein, aber passt es auch zu unserem Glauben? Ist da genauso? Wenn wir Wollen und Tun zusammenbringen, müssen wir uns dann einfach mehr anstrengen und mehr wollen. Das gibt es heute im Christentum ja auch oft, dass viele sagen, Mensch, ich schaffe das nicht, also muss ich mehr wollen. Vielleicht kennen Sie das von sich selber sogar. Dass Sie sagen, ja, da mache ich mir selber dann mehr Druck. Vielleicht hat man Ihnen das früher auch so beigebracht, das lernt man in der Schule. Vielleicht ist das auch eine Sache, warum die Kinder ein Geschenk eher annehmen können als wir Erwachsene, weil man uns gesagt hat, wenn man was nicht wirklich will, da muss man es mehr wollen, da muss man sich mehr dahinter klemmen. Vielleicht kennen Sie das auch von Ihrem Glauben, tatsächlich solche Gedanken wie zum Beispiel, oh, ich sollte unbedingt mal wieder in die Kirche gehen. Das gehört sich einfach. Oder das sollte ich einfach mal machen. Oder als Christ, da sollte ich doch viel mehr Disziplin im Bibellesen haben. Oder ich sollte als Christ viel mehr Nächstenliebe leben. Wo sieht man das in meinem Leben? Was tue ich anderen Gutes? Ich mache viel zu wenig Gutes. Das Anliegen ist gut, aber diese Sätze sind eigentlich die total falschen. Ich vermute, dass es auch bei uns in unserem Glauben oft ganz arg tief drin ist noch. Dass wir uns selber unter Druck setzen und dass wir von uns ganz schön viel fordern, auch geistlich von uns ganz schön viel fordern. Und richtig anstrengend wird es dann, wenn man das von anderen fordert. Wenn man sagt, wer recht glaubt, der muss sich doch so anstrengen, dass es mit seinem Tun auch irgendwann mal hinbekommt. Vielleicht nicht gleich, aber man muss doch was dafür tun. Paulus sagt, wenn wir uns auf die Schiene begeben, wenn Glauben zu einer Forderung wird, dann übernimmt das Gesetz der Sünde in uns das Kommando. Dann übernimmt der alte Adam, dann übernimmt das Menschliche das Kommando. Dann versuchen wir unseren Glauben nach der menschlichen Weise zu leben und dann wird er krampfhaft und wir verfangen uns in dem Netz des Gesetzes der Sünde. Dann wird Glaube eben ganz oft ausgedrückt mit den Sätzen, du musst oder man sollte doch oder so. Und ganz besonders falsch wird dieser Satz, wenn man den Umkehrschluss zieht und wenn man sagt, wenn man das Tun nicht hinbekommt, dann hat man es offenbar nicht richtig gewollt. Man ist kein richtiger Christ, wenn man es nicht richtig will. Vorsicht, Vorsicht, sagt Paulus an dieser Stelle. Vorsicht deshalb, weil das Denken, das dahinter steckt, ist das, Ich muss es wollen, damit ich es auch tun kann. Das, was unausgesprochen dahinter steht, ist, damit ich es hinbekomme, muss ich mich anstrengen und ich muss es wollen. Und genau da steigt der Paulus ein und sagt, so nett, dieses Ich ist der Fehler. Deshalb kommt am Ende nach seinem, von unserem Predigtext, nach dem, wo er selber mit sich hadert und zweifelt und am Ende sogar fragt, das machen wir jetzt gleich weiter, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien, ist seine Antwort, Gott sei Dank, durch den Herrn Jesus bin ich bereits befreit. Das sind die entscheidenden Worte. Christus, durch Christus sind wir bereits befreit. Und wenn er uns befreit, dann legt er uns nicht ein neues Gesetz auf, sondern er macht uns eben gerade frei von dem Zwang des Gesetzes. Glaube muss sich keiner verdienen, auch nicht im Nachhinein. Christus ist der uns frei macht. Das sind nicht wir. Auch nicht irgendwann im Laufe unseres Lebens. Auch nicht, wenn wir uns anstrengen. Christus macht uns frei. Er allein. Auch nicht, nachdem ich Jesus in meinem Leben angenommen habe, kann ich nicht im Nachhinein mir das verdienen. Er hat mich schon frei gemacht. Das ist vielleicht das Schwierigste zu verstehen im Glauben, dass es wirklich schon gilt. Ich versuche es mal mit einem Bild ein bisschen klarer zu machen. Glaube ist nicht wie ein Bausparvertrag. Man muss nicht erst gute Taten ansparen, bevor Jesus irgendwann sagt, so jetzt bist du soweit, jetzt baue ich in deinem Leben mein Häusle und siedle mich bei dir an. Es braucht kein Grundstock, den Gott verlangt. Glaube ist aber auch nicht wie ein Kredit, den man bekommt auf Vorschuss und den man dann über die Jahre und Jahrzehnte zurückzahlen muss. Jesus kommt nicht in dein Leben und sagt dir dann, welche Werke es braucht, damit du den Glauben nachträglich verdienst. So läuft es eben auch nicht. Paulus sagt, wir sind bereits befreit durch unseren Herrn Jesus Christus. Glauben ist viel mehr wie das Häusle, das man geerbt hat. Oder vielleicht besser noch, das man geschenkt bekommt, weil Erbschaftssteuer gibt es bei Jesus nämlich auch nicht. Glaube ist wie das geschenkte Häusle, dass das einfach dir gehört. Stell dir mal vor, jemand schenkt dir ein Häusle. Vielleicht hat er ein oder andere schon mal ein Häusle geschenkt bekommen? Gibt es jemand? Noch niemand, gell? Ja, das ist nicht so oft der Fall, gell? Also müsst ihr euch denken, ja? Ein Häusle geschenkt bekommen, einfach so geschenkt bekommen, ohne dass man irgendwie was dafür abzahlen muss, ohne dass man irgendwie noch einen Kredit aufnehmen muss. Man bekommt ein Häusle geschenkt. Wenn man so ein Häusle hat, dann lässt man das natürlich nicht einfach so verkommen. Also man lässt es nicht irgendwie stehen und freut sich dran und sagt, ja, jetzt wird es mal, lassen wir es einfach überwuchern, ja, ich mache da nichts. Sondern wenn man so ein Häusle geschenkt bekommt, dann kümmert man sich natürlich drum. Und man sieht natürlich, was es da zu tun gibt an so einem Häusle. Da gibt es immer was zu tun. Man sieht vielleicht auch noch immer, was man noch tun könnte und was man aber auch wieder nicht hinbekommen hat. Aber auch durch alles, was man in dieses Häusle reinsteckt, durch alles, was man tut, durch alles Schaffen, durch alles Werkeln, kann man sich dieses Häusle nicht verdienen. Auch nicht im Nachhinein, weil es einem ja schon gehört. Es gehört einem ja schon. Man kann sich das nicht verdienen. So verstehe ich den Glauben, von dem Paulus redet. Wenn er sagt, dass wir nicht nach dem menschlichen Gesetz leben sollen, nicht auf die Stimmen in uns hören sollen, die uns einflüstern, was wir eigentlich gar nicht wollen, dann geht es nur das, wenn wir uns diese Befreiung zusagen lassen, die Gott uns schon lange ins Leben gesprochen hat. Das Häusle, das er uns schon geschenkt hat. Auch wenn es vielleicht echt eine Herausforderung ist, das anzunehmen. Und auch wenn ich vielleicht den inneren Drang habe, ich würde es doch gerne im Nachhinein dann doch noch irgendwie abzahlen. Glaube kann man nicht abzahlen. Es geht einfach nicht. Den gibt es nur geschenkt, ohne versteckte Forderungen im Kleingedruckten. Glaube muss man leben, so wie man so ein Häusle beleben muss und sich drum kümmern muss. So wie ein Hausbesitzer hat man mit Jesus im Leben den Blick dafür, dass es viel zu tun gibt. Und Glaube bedeutet da nicht nur rumsitzen in diesem Häusle, da gibt es natürlich Aufgaben. Ein Hausbesitzer zum Beispiel, der schaut aus dem Fenster und sieht, oh, heute Nacht hat es geschneit. Also überlegt er sich, wo habe ich denn die Schneeschippe letzten Herbst hingetan? Und er schippt los. So ungefähr. Vielleicht auch mit einer Fräse, wenn er eine hat. Ein Christ macht es ganz ähnlich. Ein Christ schaut in die Welt und sieht, dass es viel zu tun gibt um ihn rum. Dass man vielen helfen könnte, dass es viel zu gestalten gibt. Und dann tut er es, aber nicht aus Zwang oder nicht, um sich irgendwas zu verdienen. Auch nicht aus einem selbst auferlegten Zwang, sondern einfach aus der Freiheit raus. Und wenn wir taufen, ist das ganz genau das Gleiche. Man muss sich nicht etwas religiös ansparen, bis man die Berechtigung zur Taufe bekommt. Man muss auch nicht im Nachhinein zurückbezahlen, was man als kleines Baby in der Taufe geschenkt bekommen hat. Man darf einfach aus ihr leben, aus der Taufe. Mit dem vor Augen, was es zu tun gibt, so wie der Hausbewohner. Man darf Alltagsgeschäft betreiben. Das ist das, was der Glaube tut. Das, was einem vor die Tür gelegt wird, wegschaffe. So Alltag leben, damit umgehen, ohne Angst, ohne Druck, ohne Zwang. Das ist eine andere Art von Glauben, als wenn ich was tue, weil ich was ableisten muss. Und ich wünsche uns allen, dass wir Glauben leben, so wie ein Hausbewohner, der weiß, dass es nichts mehr abzuzahlen gibt. Der sich nicht verbarrikadiert in seinem Häusle, sondern der werkelt an seinem Häusle und vielleicht auch drumherum. Und der aber nicht den Anspruch an sich selber stellt, dass er die ganze Straße oder die ganze Stadt auf Vordermann hält, denn daran wird er wieder scheitern und wird daran verzweifeln. Auch das kann uns Christen ja passieren, gell? Dass wir denken, wir müssen die ganze Welt irgendwie retten oder wieder auf Vordermann bringen. Das wird uns nicht gelingen. Schaffen wir nicht. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Das, was Jesus uns geschenkt hat, damit verantwortlich umgehen, das ist alles. So wird der Glaube ganz ohne Krampf lebendig. Wenn wir die Beziehungen, in die er uns gestellt hat, gestalten nach seinem Willen, wenn wir die Möglichkeiten, die er uns gegeben hat, nutzen und wenn wir eben auch so ehrlich sind und dass wir unsere Grenzen, die wir nun mal auch haben, ernst nehmen. Wenn wir das können, dann leben wir Glaube aus Freiheit raus und dann wird es ein lebendiger Glaube. Dann lebt man das, was die Taufe einem auch ins Leben hineinspricht. Dann lebt man aus der Taufe. Und wenn der Luther sagt, man soll täglich aus der Taufe kriechen, dann ist das genau das. Alltag leben. Deshalb ist meine Botschaft heute, geh raus und schipp Schnee. Also im übertragenen Sinn. Leb Gott, leb in dieser Woche, die jetzt vor dir liegt, da, wo Gott dich hinstellt und tu irgendeinem vielleicht was Gutes, wenn da einer kommt, der was Gutes braucht. Nutz die Chance, die sich dir stellt. Man muss nicht faul werden, aber auf gar keinen Fall etwas aus Zwang tun. Amen.